trifft mich, wie ich mein Leben hasse.
Herzlich willkommen im Land der Podcast-Konnoisseure. Ihr hört richtig, denn ihr hört WIMAF, und zwar unser fünfwöchentliches WIMAF-Spezial mit dem Titel Meine Freundin hasst die Lindenstraße. Und das vielleicht mal vorweg, weil so viele Leute sich daran ergötzen und immer so einen Spaß daran haben und denen das so viel Spaß macht. Meine Freundin, in diesem Fall Maria Lorenz, hallo Maria.
Hi.
Hasst die Lindenstraße wirklich?
Du bist echt so ein Arschloch.
Das ist, man muss wirklich sagen, das ist, wenn man Maria beobachtet, wie sie Lindenstraße guckt, das ist ihr wirklich eine körperliche Qual. Ich bin noch nicht sehr weit vorgedrungen. Ich habe sie schon ein bisschen so weit, dass sie schon auch miträtselt, wie es weitergehen mag. Aber
habe ich das gemacht heute?
Ja, hast du heute gemacht. Aber trotzdem merke ich ja immer noch, also es ist immer noch so, dass ich ein bisschen schlechtes Gewissen habe, wenn wir zusammen Lindenstraße gucken.
Hast du nicht?
Doch, habe ich ein bisschen, weil du wirklich leidest.
Ja, ich hasse
es. Und weil du mich das aber auch mit jeder Faser spüren lässt, dass du leidest. Weil du auch davon ausgehst, dass das meine Schuld ist.
Naja, das ist ja ein Fakt, Nils. Ich verstehe auch immer noch nicht, warum wir uns alle hier treffen, um mich zu quälen, und warum wir nicht dich auch quälen mit irgendwas anderem.
Ja, das machen wir irgendwann, aber ich verstehe nicht, wie ein...
Das ist Sexismus, Nils.
Nee, überhaupt nicht. Du bist leidend lustiger als ich.
Nee, ich glaube, ich bin hassend lustiger als du.
Hass und Leid ist ein Geschwisterpaar.
Der Extraklasse.
Der Emotionen.
Ich habe so krass Bock auf ein Eis gerade. Haben wir Eis? Oh, wir haben ja Eis.
Wir haben Eis.
Aber wir essen ja gerade kein Eis.
Nein.
Kleiner Einblick in unsere Privatsphäre. Das heißt, ich bekomme Lindenstraße und keinen Zucker.
Aber ich kann dir nachher so ein Eis bei Penny holen.
Was für ein Eis?
So ein Joghurt-Eis.
Nee, das ist doch eklig. Joghurt ist doch so leicht säuerlich. Wie können denn Leute was leicht säuerliches als eine Süßigkeit verkaufen? Ja,
aber dieses Joghurt-Eis mit Himbeer, das ist ganz lecker.
Nee.
Okay, sorry. Habe ich dich also schon wieder verärgert.
Also, wir sind angekommen bei Folge 5 von 7 Millionen.
Ja, richtig.
Mit dem fantastischen Titel Unabsehbare Wendungen.
Das ist
Spoiler-Alarm, nein.
Aber das fand ich so geil.
Jede Wendung war wahnsinnig absehbar.
Also ich kann vorweg sagen, für mich bislang eine der schlechtesten Lindenstraße-Folgen.
Das ist tatsächlich so, dass jetzt die 6 Folgen, die ich bis jetzt gesehen habe, da keine der anderen irgendeine Sache abgräbt. Die sind für mich wirklich, das ist alles das Gleiche.
Nee, das finde ich, dass das echt keine gute Folge war. Die war nicht sehr ausgewogen, die hat nicht so richtig gut funktioniert. Ich habe eine eigene Theorie dann aufgestellt, während ich sie geguckt habe.
Okay, aber dann lass mich doch erstmal meine...
Ach so, Entschuldigung.
Featuring. Unabsehbare Wendungen, Featuring, gelähmte Beine, Hysterie und Kaviar, aperitivistisch, wer kann sich was leisten, intrigante Weiber, und wir runden das Ganze ab mit ein bisschen Pädophilie.
Ja, da ist doch eine ganze Menge los.
Absolut. Ich möchte übrigens nochmal dazu sagen, erstens will ich mich heute ganz explizit bei euch allen nicht bedanken. Dass ihr das so hypt, bedeutet, dass ich überhaupt keine Ausrede mehr habe, diese Sache hier unter den Tisch fallen zu lassen. Und jedes Mal, wenn Nils mir aufgeregt einen Tweet zeigt oder vorliest, wo einer von euch das besonders lustig findet, meine Freundin hasst die Lindenstraße, wenn er da, als würde er gerade wie so ein kleines Kind, was Weihnachten hat, mit einem Hopserlauf auf mich zugerannt kommt.
Nein, das stimmt nicht. Ich halte mich ja schon zurück. Ich hoffe ja immer, dass du es nicht siehst.
Aber, wirklich?
Nee, ich weiß ja, dass du es siehst, aber vielleicht...
Aber wer es auch doof findet, ist meine Mama.
Ja.
Und zwar, meine Mutter kann... Meine Freundin hasst die Lindenstraße nicht hören, weil sie es nicht erträgt, wenn wir uns nicht verstehen. Das findet sie ganz unangenehm. Und das finde ich so niedlich. Das hat sie uns am Wochenende erzählt. Weil sie hört nämlich WIMAF total gerne. Jede Folge. Aber sie kann die Lindenstraße-Folge nicht hören, weil sie kann es nicht hören, wenn wir uns streiten.
Ich würde sie auch jetzt an dieser Stelle gerne grüßen, aber sie kann es ja nicht hören.
Du kannst sie einfach gleich anrufen und grüßen, wenn du willst.
Ja, ist ja was anderes als so ein Shoutout. Weißt du? Übrigens, auch das vielleicht noch vorweg, wir haben eine E-Mail von der Lindenstraße bekommen.
Stimmt.
In der uns erklärt wurde, dass in den ganzen Folgen nie Originalmusik vorkommt, also Originallieder.
Die wir jetzt auf DVD haben.
Genau, die wir jetzt gerade gucken, weil die für die DVDs nicht lizenziert werden konnten, weil Originalaufnahmen ja immer für eine DVD-Veröffentlichung neu lizenziert werden müssen, als vorher, wenn sie im Fernsehen ausgestrahlt wurden und so. Und das ist tierisch aufwendig und sehr, sehr teuer und oftmals gar nicht lohnenswert. Deswegen wurden quasi alle Originalmusiken, die in der Lindenstraße vorkamen, für die DVD-Versionen ausgetauscht gegen so wahrscheinlich GEMA-freie WDR-Musik, die irgendwie...
Die ja, uns konstant die einen anderen Film vermitteln, als das, was wir da gerade sehen.
Die der Hausmeister im Keller komponiert.
Also lass uns mal loslegen.
Ja.
Wir werden ja nicht jünger.
Also Folge 5, unabsehbare Wendung.
Genau, also wir sind jetzt eine Woche, also wir sind jetzt Silvester, eine Woche nach Weihnachten.
Genau.
Wir sind in der WG, wo Blond Robert Smith noch den Weihnachtsbaumpsychopath angestarrt hat, mit dem vietnamesischen Mitbewohner.
Ich vergesse mal, wie die heißt. Ist es Elfie? Nee,
Elfie ist ja die mit Siggi.
Ah ja, genau. Ich vergesse irgendwie die...
Vielleicht ist auch nicht...
Diese Alki-Frau, die bei Benno und Dings wohnt.
Auf jeden Fall finde ich es total schön, dass wir auch so eine Diversität hier sehen. Aber ich habe leider den vietnamesischen Mitbewohner nicht ein einziges Mal verstanden in der ganzen Serie. Und es gibt aber zwei Szenen, zweieinhalb Stunden, in der er was erzählt. Ich habe wirklich kein Wort verstanden. Der hat so einen starken... Akzent.
Ja, das Problem ist ja nicht nur, man hat ihn ja zum Beispiel sehr gut verstanden, als er bei Beimers saß am am Heiligabendtisch und da sein Schicksal erzählt hat. Da war es aber auch super still. Jetzt aber ist Gung in einer Situation, wo er seiner Mitbewohnerin eine Geschichte erzählt, die auch andauernd dazwischen quatscht und reingrätscht, was es dann nochmal schwerer macht. Und sie hören, glaube ich, auch Musik.
Nee, oder das ist später nochmal.
Ja, später ist so eine Szene, wo sie so super laut Musik hört und er etwas erzählt, da hat man überhaupt keine Chance.
Hast du auch nicht verstanden?
Nee, gar nicht. Okay. Ich habe da nichts verstanden.
Ich glaube, irgendwas Buddhistisches oder sowas erzählt er ihr da irgendwas mit.
Ja, das ist nicht möglich, da was zu verstehen. Also, und das liegt jetzt nicht nur an Gungs Akzent, sondern auch, weil da der Ton einfach Horror ist, laut ist.
Und er erzählt halt irgendwas, was ich grob mitbekommen habe, ist, dass er ein schlechtes Gewissen hat, dass er den Beimers das Weihnachtsfest versaut hat, wegen seiner traurigen vietnamesischen Geschichte.
Ja.
Und sie reagiert darauf geübt pragmatisch, er soll sich nicht so einpissen, sondern einfach einen Blumenstrauß und dann legst du den hin und dann ist auch gut, was er dann auch macht.
Was er dann auch macht.
Aber er schleicht sich nachts vor ihre Tür, weil er sich so schämt, dass er nur noch nachts unterwegs ist und auch 5 Wochen lang den gleichen Pullover trägt vor Schreck.
Ja, und er legt den Beimers einen Blumenstrauß vor die Tür mit einer Karte und auf der Karte steht Danke und Entschuldigung, glaube ich.
Ja. Und aber anstatt, dass sie ihm das schlechte Gewissen nehmen und zu ihm gehen und sagen, ey, ist nicht so schlimm. Ja. Och, das ist aber nett.
Ja.
Ciao. Ich habe hier auch diesmal, also ich bin ja jetzt 6 Folgen drin, das heißt ja, ich bin jetzt Experte.
Ja.
Ich habe auch diesmal einige allgemeine Beobachtungen, die ich dann aber erst später sagen möchte.
Also was wahnsinnig gut ist in der Szene in der WG, in der eben Gung mit dieser anderen wohnt, die ja eigentlich die WG oder die Wohnung der Zenkers ist, die aber gerade irgendwie im Urlaub sind. Die fängt nämlich damit an, dass man hier Suffkopie, ich weiß nicht, wie sie heißt, nennen wir sie mal.
Blond Robert Smith.
Gin. Bezaubernde Ginny. Die anderen Gin pur aus der Flasche trinkt.
Ach, deswegen.
Die am Anfang der Szene tanzt sie mit einem Gartenzwerg durch die Wohnung.
Nee, das kommt noch.
Was? Nee, das ist doch da.
Nee, das kommt noch. Okay. Das kommt ja dann später, wenn die Musik so laut ist.
Okay, na gut.
Ich habe mir das ja auch aufgeschrieben, und das kommt erst hier.
Das ist das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe. Außerdem. Episodentitel.
Ja.
Na gut, dann Maria.
Nee, ich möchte diese wahnsinnig unangenehme Situation für die Hörer hier noch eine Weile einfach liegen lassen.
Aber was ist denn hier unangenehm?
Dass hier gerade keiner so richtig weiß, was er sagen will. Jetzt kommen wir zur Sportfamilie.
Ja. Die Schildknechts.
Genau, ja, so heißen die. Ne? Die Namen habe ich alle echt gar nicht drauf.
Hast du bald.
Und da sagt der Mann zu ihr, also sie ist gerade sehr aufgeregt, weil sie eindeckt für Gäste aus dem Tennisclub, also den Chef des Tennisclubs.
Den Präsident.
Ja, und so sieht der auch aus. Den Präsident des Tennisclubs und ihren Trainer, Herrn Nosek.
Ja.
Den Namen weiß ich, weil so pädophile Namen merke ich mir immer gut.
Und der ist einer der besten Charakter der Lindenstraße.
Ja. Und da sagt er schon einen Satz, der eventuell mein Satz der Folge auch schon ist. Und zwar, dass du beim Friseur warst, sieht man primär und sekundär.
Er ist halt Realschullehrer.
Aber was bedeutet das?
Ja, das ist eine gute Frage.
Kennt der Mann Worte? Weiß er, wenn er Dinge sagt, dass sie was bedeuten müssen?
Was mag er damit wohl gemeint haben?
Jedenfalls, während sie deckt und ihre neu gekauften Kristall... Also er flippt völlig aus, weil es gibt neue Kristallgläser und das Mäuschen, seine Tochter hat ein neues Kleid. Und er sagt dann, dieser Abend kostet mehr als 2 Wochen Urlaub in Spanien.
Allerdings ist das Kleid, das sie hat, muss man auch echt mal sagen, ist so ein aus My Toys, das Disney-Prinzessinnenkleid. Ja, also
das sieht
so
aus wie so ein Prinzessinnenkostüm, aber was halt ganz offensichtlich ein Kostüm sein will.
Na.
Das sind ganz viele durchsichtige, fluffy Sachen und so. Also es ist nicht so gut. Aber der große Streit ist sozusagen, dass die Mutter völlig aussippt, weil sie einen wahnsinnig guten Eindruck machen will vor diesem Tennisverein.
Ja, vor dem Präsidenten.
Ja, aber auch vor seiner Begleitung und auch vor dem Trainer.
Ja.
Und deswegen sehr aufgeregt ist und natürlich auch mit ihrem Mann deswegen schimpft, dass er sich umziehen soll und den Wein aus dem Keller holen soll.
Er soll sich auch zum zweiten Mal rasieren an dem Tag.
Ja, das ist ja nun, Leute. und er flippt halt aus, weil sie so viel Geld für diesen Abend ausgegeben hat, weil sie sich das nicht leisten können, weil er immer noch nicht die neue Wohnungseinrichtung, die Mutter im Herbst unbedingt haben wollte, abgezahlt hat.
Ja. Das finde ich einen ganz guten Konflikt. Das fand ich irgendwie ganz.
Ist auch irgendwie übrigens so ein roter Faden durch diese beiden Folgen, dass ganz viel darüber gesprochen wird, was man sich leisten kann und was nicht.
Ja, aber ich fand das fand ich irgendwie eine schöne Idee. Das fand ich irgendwie ganz spannend, weil die Mutter Henny diesen irrsinnig kleinbürgerlichen Traum des als was gelten nachhängt. Also so Kristallgläser und Kaviar.
Sie will auch nicht da sein, wo sie ist.
Genau.
Sie will eigentlich hoch.
Es ist ja eigentlich ist ihr sogar ihr Mann unangenehm, super, weil er halt Realschullehrer ist und
das,
so.
Das bricht uns ja nachher nochmal die Tochter auch raus.
Na.
Jetzt kommt übrigens die Szene mit dem Gartenzwerg. Und Blond Robert Smith tanzt mit einem riesen Gartenzwerg, besoffen zu lauter Musik. Wir sind also wieder in der WG.
Ja.
Und dann kommt, fällt sie in ihr Zimmer und macht die Musik noch lauter. Und dann kommt, wie heißt er?
Gung.
Und erzählt irgendwas, was wir auf keinen Fall verstehen können. Und sie spielt so betrunken, also sie spielt betrunken so, dass sie Probleme hat, aufs Bett zu kommen. Und zwar spielt sie es, ich habe das nicht beobachtet, genau, sie spielt es so, als würde betrunken sein ihre Beine lähmen. Sie lässt sich immer so auf den Oberkörper fallen und zieht die so hinterher, als wären ihre Beine gelähmt. Und sie schafft es nicht aufs schienbeinhohe Bett rauf. Und dieses Rauf ist hier wirklich in Anführungsstrichen zu sehen. Und so ist noch nie irgendjemand betrunken gewesen. Weil sie wacht einfach von einer Beinamputations-OP auf.
Ja.
Das ist das, was sie gechannelt hat in dem Moment.
Was ich ganz interessant fand, war, als sie da, sie geht ja dann erstmal zu ihrer Stereoanlage, um noch lauter zu machen. Sie macht auch ganz vorsichtig lauter. Also normalerweise reißt man ja einfach laut, aber sie macht so ganz langsam Stück
Sie versucht
für Stück lauter.
Genau den Moment zu erwischen, wo wir Gung nicht mehr verstehen.
Ja, genau. Und dann tut sie so, als würde sie so, also sie tut auch so, als würde sie so besoffen vor der Stereoanlage zusammenbrechen. Und man sieht so richtig, wie sie so vorsichtig abfedert, also wie sie sehr nüchtern abfedert, weil sie sich nicht wehtun will, es aber so aussehen soll, als wäre sie völlig betrunken,
total,
out of control. Das ist sehr, sehr lustig, ungekonnt.
Ja. Weil sie auch diese, ach egal. Nächste Szene, Familie Beimer.
Ja.
Mutter Beimer versucht, und ich zitiere, seit einer Stunde Griechenland zu erreichen.
Aber das fand ich interessant, weil sie versucht es nämlich heimlich.
Ja, ja. Als Willi nach Hause kommt, tut sie so, als hätte sie gerade gepullert.
Ja, genau.
Legt sie auch mittendrin, während sie ihre Nummer diktiert, legt sie auf.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wen sie da eigentlich dran hatte.
Das Hotel oder irgendwie, keine Ahnung.
Aber sie waren ja bei seiner Familie. Die waren ja nicht im Hotel.
Na.
Sie versucht, Griechenland zu
erreichen. Vielleicht das Postamt. Ist ja so, ich meine, man sieht ja, wir sind Mitte der 80er, man sieht ja, dass überhaupt nicht jeder ein Telefon hat, wie wir auch unten bei Else Kling immer sehen und ihrer Nachbarin, die dann für die immer Anrufe entgegennimmt und so. So ist das dann da in Griechenland vielleicht auch.
Jedenfalls kommt Willi dann nach Hause und dann reden sie halt kurz darüber, dass, ja, sie ruft bestimmt nachher an und heute Abend ruft sie noch an und so, meldet sich bestimmt noch später.
Ja.
Und dann sind wir auch schon in der nächsten Szene. Ne?
Aber es ist wirklich völlig unklar, wieso sie das für ihn verheimlicht.
Weil sie ja weiß, dass sie so getan hat, als wenn sie das okay fände, dass sie da hinfährt.
Ja.
Weil sie aber die Pille gefunden hat, findet sie es jetzt nicht mehr okay. Aber das kann sie ja Willi nicht sagen.
Ja, aber sie sorgt sich ja trotzdem mit ihm zusammen.
Also. Aber sie hat ja ihm gegenüber so getan, ach, lass sie doch mal, das wird alles gut und so. Und dass sie sich jetzt aber so krass sorgt, ist ja wegen der Pille. Und das hat sie ihm ja nicht erzählt und das will sie ihm ja auch nicht erzählen, weil sie ganz genau weiß, und so ist es ja auch am Ende, dass er sie dann am Ende dafür verantwortlich macht.
Also du meinst quasi, dass sie zuerst mit Marion sprechen will, ohne dass das Hans mitkriegt.
Genau.
Verstehe.
Oder sich zumindest vergewissern will, dass alles gut ist.
Verstehe.
Weil sie weiß, sie hat es ja erlaubt, dass sie fährt. Und jetzt, und dann würde ja, wenn was schief geht, Willi das hundertprozentig auf sie beziehen.
Na.
Wie er es ja auch später macht, ohne dass er das weiß mit der Pille. Das kommt auch gar nicht mehr auf.
Nee, überhaupt nicht. Deswegen habe ich da jetzt auch gar nicht dran gedacht.
Ich bin halt schlauer als du. Nächste Szene.
Ja.
Henny? Heißt sie Henny?
Ja. Ja.
Flippt völlig aus und wirft echten Kaviar auf den Boden.
Na.
Und wird richtig, richtig krass hysterisch.
Na. Die ist Frau am Rande des Nervenzusammenbruchs. Wenn sie nicht sogar schon über den Rand hinaus ist, weil das ihr jetzt auch noch vorgeworfen wird, dass das alles zu teuer ist und so von Franz, das ist für sie absolut nicht in Ordnung und sie rastet einfach volle Kanne aus deswegen. Und dann, ich glaube, der Kaviar fällt ihr runter.
Der Kaviar fällt ihr runter und sie macht ihn dafür verantwortlich, genau. Weil sie sagt, er macht sie so nervös, dass sie den Kaviar fallen lässt. Dann will sie ihr schwer verstörtes, schwarzhaariges Kind, was immer nur in so super creepy Musik in der Ecke stehend beobachtend gezeigt wird, was ne, wirklich...
Na, ne, aber die ist so, die ist... was wir von der ja wissen, von diesem Kind, ist, dass die so ganz viele Heimlichkeits-Issues in dieser Familie hat. Das ist ja die, die auch Schokolade im Briefkasten gebunkert hat. Na,
es ist halt die quasi das Klassische, wenn eins der Kinder so ein Talent ist, wird das andere halt total vernachlässigt. Ja. Gerade von so einer ehrgeizigen Mutter.
Ja.
Und deswegen macht sie einfach ihr eigenes Leben auf und hat sich quasi angewöhnt, einfach alles zu beobachten.
Ja.
Und Bescheid zu wissen an Stellen, wo die Leute sie einfach nicht auf dem Schirm haben.
Ja, genau.
Also sie wird Spionin. Und nicht Yoshi. Mir ist aufgefallen, dass es wahnsinnig wilde Schnitte gab in der Folge.
Ja.
Also teilweise hatte ich das Gefühl, dass mir hier mitten im Satz weggeschnitten wird. Konntest ja gar nichts ausatmen. Und dann sind wir aber wieder noch bei der gleichen Familie ein bisschen später. Alle sitzen schick gemacht auf der Couch und die Gäste kommen nicht.
Ja.
Und die Tochter wirft dem Vater vor, dass er ist.
Ja.
Und ich dachte, was ist das denn bitte für eine asoziale Familie? Also alles wird diesem Vater vorgeworfen.
Ja.
Das ist echt so krass, dass sie den Kaviar fallen lässt und die Tochter wirft ihm ja im Prinzip nur vor, dass er ist.
Ja.
Also dass er einfach, dass ihr das peinlich ist, dass er Grundschullehrer ist und dass die Leute aus dem Tennisclub auch deswegen nicht kommen, weil sie so normallos sind und weil sie so, sie sind einfach so, sie sind einfach nur so das Volk.
Ja. Das stimmt, da ist der große Tanja Schildknecht-Meltdown und
heißt du die Tochter?
Mhm.
Fängt an mit, hey, Vater, ich rede mit dir.
Ja, sie macht ihn richtig rund. Sie callt ihn volle Kanne out und das ist echt eine bittere Szene, so dass die Tochter da die Mutter channelt und dem Vater all die Vorwürfe macht, die Mutter ihm auch jetzt in den letzten 4 Folgen schon 1000-fach gemacht hat.
Ich finde auch, dass der Vater immer gar nicht so dumm argumentiert, auch gegen die Mutter.
Mhm.
Und dass er in dem Moment gar nichts sagt.
Ja.
Aber es ist natürlich vom Drehbuch vorgesehen, dass wir sie zu Ende ranten hören.
Naja, es ist ja auch bei der Tochter, wenn es die Tochter sagt, ist es nochmal was anderes, als wenn es die Frau sagt. Irgendwie, weil die Tochter ja eigentlich einen anderen Blick auf dich haben sollte als die Mutter. Weil das
er ist halt auch sehr schockiert. Ne?
Naja, das ist ja echt krass, einfach dieser mütterliche Blick, den sie dir an den Hut wirft.
Mhm.
Das ist schon übel.
Aber ich finde es wahnsinnig merkwürdig, wie sie denken, was sie alles dem Vater vorwerfen können, dass er einfach so ein, er hat halt nichts aus sich gemacht.
Das ist bitter.
Ich mag den.
Ich mag den auch.
Mich macht nur diese absoluten Kafkaesken Wohnungen richtig fertig. Es ist so diese Überlegung, können wir diesen Raum noch etwas kleiner machen und etwas voller stellen und mit etwas so ein Tick dunklerem Möbel noch. In jeder einzelnen Wohnung würde ich völlig ausflippen und das hätte das Gefühl, dass ich hier ersticke.
Gute Frage, welche Wohnung fände ich am gemütlichsten? Ich glaube, die WG, dieser Küchentisch, das ist irgendwie, und diese Küche da, die ist irgendwie noch ganz gemütlich mit dem Sofa drin und so.
Ich glaube, Yoshis Wohnung. Ich kenne da nur die Küche, aber es ist eine geile alte 60er Jahre Küchen, das ist so eine, wie bei Oma, aber das ist ja heute wieder cool. Das ist alles so retro.
Ja.
Das, da, die Küche fand ich am besten.
Ja.
Weil die war auch, wirkte auch relativ, man konnte laufen.
Ja.
Jetzt sind wir bei Sigi und
Elfi. Genau.
Weil nämlich auch super, sorry, aber.
Ja, das ist ja, das haben wir ja schon festgestellt in den letzten Folgen, dass das auch wirklich das seltsamste Paar ist, an das ich mich auch wahrscheinlich zu Recht gar nicht mehr erinnern kann.
Ich finde die nicht seltsamer als die anderen. Du hast dich an die anderen dann nur länger gewöhnen können.
Ja, aber dass die weg sind, finde ich, hat schon einen Grund. Dass die so schnell weg waren auch. Nein. Weil die sind das Weirdo-Pärchen. Das ist irgendwie. Also irgendwie, sie ist ja alleine zu Hause und bereitet alles vor, macht einen Briefumschlag für Sigi. Und dann kommt er nach Hause und dann sagt sie zu ihm irgendwie, komm, lass uns Champagner trinken und macht dabei Champagnerohren. Es gibt offensichtlich ein Zeichen.
Ja. Die er aber nicht sehen kann.
Ja, es gibt offensichtlich ein Zeichen für Champagner. Diese, offensichtlich gibt es die Champagnerohren, weil wenn sie sagt, wir trinken Champagner, dann macht sie
seine
so.
Hände ihre Hände an seine Ohren und macht so Öhrchen.
Macht so Hasenöhrchen, genau.
Ja, Champagnerohren. Und er ist ganz aufgeregt und hält einen ganz aufgeregten Monolog. Ich komme hier gerade nach Hause und dann erwarte ich nichts. Und jetzt ist hier wieder Weihnachten, das ist ja toll. Vielleicht fragst du erst mal, was los ist, bevor du hier gleich so eine Dankesrede, so eine vorbereitete hältst.
Ja.
Weil ich dachte jetzt, sie sagt, sie ist schwanger oder so.
Ja, habe ich auch gedacht.
Weil sie ja vorher auch noch mit Papa telefoniert hat.
Genau, habe ich auch gedacht.
Aber es ist was viel Absurderes passiert.
Ja.
Sie hat einen fertig getippten Brief von seiner ehemaligen Freundin, die auch seine ehemalige Kollegin ist, die gesteht, dass sie ihm diese Verleumdung, dass er irgendwie sich hat bestechen lassen, untergeschoben hat.
Die ist ja auch in einer Folge vorgekommen, in der dritten oder so.
Zweite,
war die irgendwie
dritte
bei
Folge,
ihr?
Genau. Stand sie, und da war ja noch Frau Kling unten so aufgeregt.
Und da muss ich, huch.
Hast du gehört, ne?
Ja, aber mein Handy ist doch aus. Mein Handy ist auf Flugmodus. Das ist dein Handy.
Meinst du auch Flugmodus?
Komisch.
So Leute, nochmal ein kleiner Einblick in unsere Flugmodus.
Und das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum das für mich eine nicht so starke Folge ist. Diese Erklärung aus dem, also ich habe das Gefühl, das ist ja jetzt die fünfte Folge, ich habe das Gefühl, als die Lindenstraße dann von der ARD gesagt wurde, ja mach das mal, das finden wir interessant, wir gucken mal, wie das läuft, hat man erstmal 4 Folgen bestellt und hat gesagt, wir gucken mal, wie es anläuft. Und dann lief es halt sehr, sehr gut an. Die Leute waren alle aufgeregt, wollten uns alle sehen, wollten uns alle gucken. Und dann musste man schnell weitermachen. Und die haben natürlich einen riesen Vorlauf. Die haben ja einen Vorlauf von, weiß ich nicht, einem halben Jahr oder so normalerweise. Aber da am Anfang war das vielleicht alles noch nicht so rund. Und dann musste man hektisch die 5. Folge schreiben. Die anderen Folgen, da wurde es dann wieder besser. Aber bei der 5. Folge, die ist, also schon mal, ich finde schon der Titel, eine unabsehbare Wendung. Das ist der Titel für eine Serie, ne? Für eine Serienfolge. Ist echt so. Okay, die nächste Folge heißt dann erste Seite Drehbuch oder was? Also das ist so einfach so eine Beschreibung dessen, was man in einem Drehbuch machen muss.
Am Ende ein Cliffhanger.
Zusammengesetzte Buchstaben.
Das ist halt so. Eine Kamera war auch am Set.
Also das ist schon mal der Titel, da will man schon irgendwie für hauen.
Schickt uns mal Titel. Schickt uns mal so geile, offensichtliche, irgendwie so eine deskriptiven Titel. Macht das mal.
Eine Straße in München.
Nee, das ist ja nicht, das gehört ja nicht zu einer Serie.
Nee, das stimmt. Naja, auf jeden Fall, das ist schon mal.
Also jetzt sollte ich jetzt zeigen, wie ihr es nicht macht.
Ja, genau. Der Titel ist auf jeden Fall schon mal so super lazy. Irgendwie, okay, wir beschreiben einfach, was wir hier machen. Und das merkt man der Folge an ganz vielen Stellen an. Und das ist eine dieser Stellen, weil offensichtlich hatten sie jetzt irgendwie doch keinen Bock mehr, diese Freundin nochmal mitspielen zu lassen. Weil das war ja ein Setup, da wurde ja eine Rampe gebaut, dass das eine Riesennummer wird mit seiner Ex, die ihn erpresst und die da Hüttendappenduppen macht und so. Und es wird super aufregend und wir wissen nicht, würde der jemals rauskommen, wird es ihnen einen Job kosten, was auch immer.
Hat er vielleicht tatsächlich doch immer noch was mit ihr?
Genau. Und plötzlich so in der Silvesterfolge, ja, ich habe ein Geständnis von ihr hier auf diesem Zettel.
Und vor allen Dingen dann kommt was ich liebevoll den Expositionstanz nenne.
Ich habe es den Roman romantisch-erotischen Erklärungstanz genannt.
Ich bin einfach pragmatischer als du. Ich hatte den Expositionstanz. Aber da hat man die gleiche Idee.
Das ist wirklich schlimm.
Weil sie tanzen dann sexy. Also man versucht uns hier so eine Kim Basinger, Mickey Rourke-Situation.
Sie ziehen sich auch aus während dem Tanzen.
Ja, aber es blendet auch so einander über und man sieht sie manchmal groß und dann klein noch. Und da hat der Kameramann sich auf jeden Fall mehrere runtergeholt. oder der Schnittmann, keine Ahnung, wie die alle heißen. Das ist wahrscheinlich die gleiche Person gewesen. Und sie erklären, wie es dazu kam und fassen das nochmal zusammen.
Ja.
Aber auch dann macht es keinen Sinn, weil im Prinzip, was sie sagt, ist, ich war dann nochmal bei der und dann hatte ich das Gefühl, sie wollte, dass alles rauskommt und dann hat sie es mir niedergetippt und ich habe es mit nach Hause gebracht. Okay.
Und es ist so geil, weil während er dann so das Hemd aufknüpft. Ja,
und sie
so
werden beide bei dieser wahnsinnig lamen Erklärung wahnsinnig scharf.
Genau, während sie ihm so das Hemd aufknüpft.
Und fangen sie dann auch so an, so scharf zu atmen.
Wer hätte gedacht, dass ich meinen Job im Zollamt behalten könnte? Ja.
Dann hat sie es auf ihrer Schreibmaschine getippt.
Müll, die Proxy-Situation.
Wirklich.
Oh je, wir nehmen das schlimmste Paar der Welt.
Ich bin wieder Jungfrau geworden bei dieser Szene. Ich kann also doch zu unserer Hochzeit weiß tragen.
Reverse Defloration. Refloration. Ja, das war wirklich eine, also wirklich hammeralberne Szene. Die beiden werden aber später noch mal eine ähnlich hammeralberne Szene haben. Dazu aber später mehr. Wir kommen zurück zu den Schildknechts, denn die große Überraschung, nachdem die Tochter irgendwie den Fadi auf den Pott gesetzt hat und da irgendwie es Ärger gab, klingelt es an der Tür und rein stolpern drei besoffene Vollassis. Und zwar der Präsident, ein Kumpi.
Sein Sohn.
Ah, sein Sohn und der Nosek. Die drei sind also doch noch gekommen, sind aber gut angesoffen. Ich will nicht sagen sternhagelvoll, aber schon knapp vor sternhagelvoll. Was sich unter anderem daran äußert, dass der Präsident seinen Kopf auf das Brustbein von Franz Schildknecht legt, kurz abstützt.
Und sofort seine Hose aufmacht, als er sich auf die Couch setzt.
Genau. Und irgendwie die Mutter Schildknecht ein bisschen angräbt und auch die Tochter so ein bisschen schmierig.
Nee, die Tochter nicht. Da habe ich nämlich extra auf geachtet, also der Dicke jetzt.
Ja,
ne?
Ja.
Der, mit der Tochter redet der super normal, als wäre die wirklich sein Kind oder so.
Ah, ja.
Also so, hey, du warst doch beim Arzt, alles okay mit deinem Dings und so. Plötzlich so, wo ich dachte, oh nee, jetzt gräbt er die auch noch an. Aber bei der war er dann plötzlich so völlig.
Und dann wirft er sich auf die Couch, als wenn er seit 20 Jahren da wohnen würde. Und so. Und die Familie ist ein bisschen irritiert. Aber also cool, dass sie da sind, aber wir hätten jetzt gedacht, dass die hier ein bisschen hochgeschlossener reinkommen und jetzt sind die alle so besoffen und jetzt sind die hier so partymäßig unterwegs. Was sollen wir mit denen machen irgendwie? Und die Mutter ist super irritiert, die Tochter ist irritiert und der Vater irgendwie auch so ein bisschen. Die Mutter holt dann, das finde ich übrigens auch geil, sie hat Cocktails vorbereitet.
Ja, aber.
Was denn? Sie hat Cocktails vorbereitet, sie hat so 10 verschiedene Cocktails auf dem Tablett vorbereitet.
Von jedem einen,
genau.
Auch jedem in einem anderen Glas.
Genau.
Und offensichtlich stehen die da ja seit einer Stunde.
Ja, genau. Und die serviert sie dann.
Sie bringt einfach ein Tablett rein mit 10 verschiedenen Cocktails.
Hat man früher so gemacht. Wollte halt ein bisschen wirken und wollte dann deswegen, hat dann extra mehrere verschiedene Cocktails gemacht, damit die schon direkt im Angebot sind, hat sie die alle auf einem sehr, sehr geilen Plexiglas-Tablett.
Und dann weiß ich aber nicht, die Szene, die jetzt kommt, der Vater, wie heißt der?
Franz.
Hat der einen Nervenzusammenbruch?
Nee.
Oder ist der sarkastisch? Der
überhaupt nicht. Der steht gerade krass für seine Familie ein.
Wirklich?
Ja. Das hast du nicht kapiert?
Ich war mir nicht sicher. Es war eine Option, aber ich habe das mega sarkastisch verstanden.
He saves the day. Der macht da gerade, der sorgt gerade dafür, dass irgendwie die Mutter, die paralysiert ist, weil sie gedacht hat, dass der Präsident.
Er so überschreibt, er übertreibt mit den Nüssen, deswegen dachte ich, dass er quasi sarkastisch ist.
Nee, also du merkst ja auch, dass die super beeindruckt sind davon.
Ich habe mir keine Ahnung. Diese toten Gesichter, die denken, dass sie Schauspieler sind. Ich weiß überhaupt nicht, was das ist.
Der Präsident sagt
so,
ja,
aber ich dachte so.
Der Präsident sagt, oh, die schmecken wirklich viel besser.
Ja, ja,
und so.
Dass die beeindruckt sind, habe ich verstanden.
Ja.
Hätte ja sein können, dass sie seinen Sarkasmus nicht bemerkt haben.
Überhaupt nicht. Er wirft sich richtig für seine Familie in die Bresche und denkt irgendwie, komm, damit ihr happy seid, spiele ich das Spiel mit und mach den jetzt mal hier.
Weil ich habe das nämlich so verstanden, dass die dann ankommen, dann sind die gar nicht so schick und wollen das gar nicht. Und dann macht er jetzt einen auf Outcall, so, ja, hier, ne? Aber dann mache, hier, Herr Präsident.
Die sehen ja alle, dass sie nicht so schick sind. Die Mutter ist auch so ein bisschen enttäuscht. Die weiß deswegen nicht mehr so richtig, wie sie reagieren soll.
Aber hat die nie vorher getroffen?
Ja, doch, wahrscheinlich schon, aber sagen sie ja auch, sie haben mir doch das Du angeboten und so. Aber
der will dann ein Bierchen.
An einem Abend sind die so besoffen. Genau, sie hat Cocktails gemacht, der Präsident will ein Bierchen und dann springt eben der Vater ein und fängt an, diese Cocktails zu präsentieren.
Ich habe hier zu stehen, kriegt er jetzt hier einen Kellnernervenzusammenbruch? Weil ich wirklich dachte, oh, hier, die Nützchen. Das ist jetzt irgendwie okay, wir kommen alle wieder runter.
Ja, der macht dann so zu jedem Cocktail, erzählt er dann so eine 5-minütige Story, wie man den macht, wie der entstanden ist, wo der herkommt. Er erfindet dann eben auch die Namen. Der eine ist der Manhattan Bum Bum.
Stimmt.
Der andere
Cocktail. Weil er mit heißen Getränken gemacht wird und die Eiswürfel dann platzen und dann macht's, und ich glaube, es war der Manhattan Peng Peng.
Peng Peng, genau.
Ja, und dann platzen die Eiswürfel und dann macht's Peng Peng.
Und der andere Cocktail, den serviert, ist der Lumumba Banana Erotica.
Ja, ich habe aber original Bock auf jeden dieser Cocktails. Ja. Und ich finde es übrigens geil, dieses Bild, das will ich jetzt hier auf unseren Partys auch so machen, dass Leute, dass man mit einem Tablett reinkommt, wo einfach fertige Cocktails drauf sind, verschieden. Und dann kannst du einfach wieder nehmen. Ich glaube, es wäre voll geil.
Glaube ich auch.
Machen wir das jetzt?
Ja, machen wir jetzt. Maria, Hand drauf. Handschlag über Butterbrot. Ja, ich fand das super toll, weil er dann richtig für seine Family einsteht, obwohl er es wirklich nicht müsste. Er hätte allen Grund, irgendwie die auflaufen zu lassen, aber er denkt sich, komm, die macht das happy, wenn wir hier jetzt so tun, als wenn wir die mega weit gereisten, kosmopolitischen, super feinen Leute sind. Und deswegen zeige ich jetzt mal, wie das richtig geht. Und er haut richtig einen raus. So, er hat auch was leicht Lehrermäßiges. Er ist das ja auch, die wissen das ja auch und so. Aber er erzählt dann, wo die Drinks herkommen, warum die so aussehen, warum die so gemixt sind. Dann reichen sie Nüsse. Dann sagt er, ja, das sind besondere, das sind Polarnüsse. Die sind gefroren, werden dann aufgetaut. Und deswegen schmecken die so besonders. Das sind so sibirische Polarnüsse.
Deswegen
und so.
Bleiben die auch so knackig.
Genau. Und dann der Typ ist dann so und sagt, ja stimmt, die schmecken wirklich ganz anders und so. Und so, die Leute sind richtig beeindruckt davon. Und dann sagt er irgendwie, und ich erhebe mein Glas auf meine Tochter. Sie ist eine tolle Sportlerin. Möge sie auch immer bescheiden bleiben oder irgendwie sowas, sagt er dann. So ein bisschen so Augenzwinkern, so, ne? Sei
aber
zufrieden mit dem, was du hast.
Aber sehen wir denn irgendein Zeichen von Sympathie in den Gesichtern?
Ja, weil dann ja auch die Tochter aufspringt und sagt, oh, danke, Papi. Sie bedankt sich, die anderen denken, sie bedankt sich für den Toast, aber in Wirklichkeit bedankt sie sich dafür, dass er gerade irgendwie.
Naja, siehst du, und ich war einfach so krass abgelenkt von dem Pädophilie-Vibe im Raum. Dass ich das nicht, das hat mich so fertig gemacht.
Ja, nee, da bedankt sie sich richtig bei ihrem Vater dafür, dass er da gerade diese Riesenshow abgezogen hat.
Und um das kurz zu erklären, der Nosek, der Trainer, ihr Trainer, was ich schon auch überhaupt nicht bedenkenswert finde, dem sie sehr viel Zeit allein verbringt, zwinkert ihr halt so zu, wie zwei Leute sich zuzwinkern, die später noch Sex haben, aber die anderen wissen es noch nicht.
Der Nosek ist kein Pädophiler, der ist ein Schmieri, aber der ist nicht pädophil.
Also ich bitte dich, diese Szene.
Ich kann mich an das Zwinkern ehrlich gesagt gar nicht so richtig erinnern. Habe ich hier irgendwie gerade nicht hingeguckt.
Wir haben hier eine Lindenstraßen-Verklärungssituation.
Nee, ich habe da offensichtlich wirklich gerade nicht hingeguckt.
Ja, absolut. In den 80ern war es ja auch noch okay. So, und jetzt kriegt Mutter Beimer so eine Silvestertraurigkeit.
Ja.
Kurz nachdem wir das dämlichste Kindergesicht aller Zeiten sehen. Der außer wie du übrigens als Kind. Naja, also nicht das Gesichtsausdruck, aber die Haare und so.
Das wirklich gar nicht.
Naja.
Eins der Waisenkinder, die gerade bei den Beimers zu Gast sind.
Und Mutter Beimer ist so ein bisschen traurig, weil sie sich halt Sorgen macht um Marion.
Ha.
Und legt sich dann auf Willis Schoß und lässt sich streicheln.
Ja, ach, die arme Mutter Beimer.
Ja, verstehe ich auch. Und,
Und dann kommt die Szene, die ich noch meinte.
Ja.
Denn mittlerweile haben anscheinend Sigi und Elfi fertig gesexelt, haben sich wieder angezogen und sind dann nochmal für die Silvestersause ins Akropolis rübergegangen, auf der anderen Straßenseite, um da mit den Griechen zusammen Sirtaki zu tanzen. Sie tanzen im Kreis, um sie rum tanzt noch ein größerer Kreis in die entgegengesetzte Richtung. Und während sie tanzen, die Kamera steht in der Mitte dieser Kreise und verfolgt die beiden, hält die beiden immer in der Bildmitte, aber dreht sich natürlich die ganze Zeit mit, weil die sich ja die ganze Zeit drehen, sie tanzen, drehen sich, singen, tanzen, lachen, jubeln und haben währenddessen einen super wichtigen Dialog über ihre Zukunft.
Eine Menge Orga. Ja, eine klassische Tanz-Orga-Situation.
Und es ist so super laute Musik und als wenn das nicht reichen würde, weil man sowieso schon Probleme hat, zu verstehen.
Ich bin gespannt, ob du das gleiche sagst wie ich.
Kommt dann auch noch, jedes Mal, wenn er was sagt, macht Elfi nämlich Juhu!
Ja, soll ich hier aufstehen?
Das ist immer so mega laut, dass man auch seinen Text.
Man hat ihr offensichtlich, in der Regieanweisung gesagt, dass sie mit ihm diskutieren, aber auch mitfeiern soll.
Ja, genau.
Weil immer, wenn sie gerade keinen Text hat, macht sie Yeah! Aber auch so ausgesprochen, so, ja. So sie sich ablesen. Yeah!
Ja!
Juhu! Hey!
Wahrscheinlich stand das sogar auch im Drehbuch. Das ist der absolute Albtraum. Sie tanzen schon wieder in dieser Folge und es ist schon wieder absoluter Scheiß.
Und vor allen Dingen hört dieses Gespräch nicht ja, auf.
Es ist wirklich
dieser
endlos.
Tanz hört nicht auf, das Gespräch. Ich habe auch keine Ahnung, worüber. Irgendwie über ihre Hochzeit, sie ja, wird genau. die gerne sehr groß haben, aber und dann kippt das auch so schnell. Also sie reden noch über die Hochzeit, sind noch beide happy und dann sagt sie, dass die wird ja mein, weil er sagt, das können wir uns nicht leisten, dann sagt sie, es kann doch mein Vater zahlen, dann sagt er, aha, oh, der Vater, oh, ich bin ihm wohl nicht fein genug, dann muss er alles zahlen, oder was, aha, oh, oh, yeah!
Ja, und das ist aber so geil, weil diesen aggressiven und beleidigten Text spricht er auch, während er noch
ja.
tanzt.
Ja, ja. Das ist das ganze tanzt. Gespräch, was irgendwie gute 4-5 Stunden geht,
genau.
wird getanzt und yeah, juhu gesagt. Und ich finde es so krass, wie wahnsinnig schnell immer alle aggressiv und beleidigt sind.
Na, das ist, da hat man natürlich auch nicht viel Zeit zu verlieren, aber das ist gerade bei den beiden ist das auch ist vielleicht auch gar nicht so gut gespielt.
Und dann ist die nächste Szene, dass Else Kling nachts wach geklingelt wird, von dem Haustelefon sozusagen rangeht und erfährt, dass der Mann von der Frau gegenüber, Yoshi, in der DDR festgenommen wurde wegen Spionageverdacht und richtet ihr das auch aus. Sie war auch, 2 Tage ist er ja schon überfällig gewesen, ja. deswegen rechneten wir mit schlechten Nachrichten. Wir dachten, er ist tot.
Ja.
Ist er aber nur innerlich. Er ist in der DDR festgenommen worden, in Leipzig. Und ich check immer noch nicht, dass sein Job ist, dass er Erde aus verschiedenen Städten holt.
Nein, sein Job ist ja Bestatter.
Ja, aber dass sein Unternehmen ist, das auf Bestellung vor allen Dingen auch, loszufahren in die DDR und aus verschiedenen Städten Heimaterde zu holen.
Naja, zu Zeiten der Mauer war das vielleicht noch, aber das ist ja dann auch
aber
schon.
Aber ja, dass er wirklich auch in die Städte fährt. Also wir sind mal ganz ehrlich, er soll einfach hinten auf den Hof gehen und ein bisschen buddeln.
Da ist er halt einfach zu aufrichtig zu.
Das ist jedenfalls der Cliffhanger, der böse Spionageverdacht.
Genau. Also alles in allem eine Folge, die ich nicht sehr rund fand. Ich finde, da ist so wahnsinnig viel Erklärbärtext. Mhm. Da sind wahnsinnig, die Ex-Freundin wird im Off sozusagen abgefrühstückt. Da passiert wahnsinnig viel im Off. Das hat mir alles nicht so richtig gut gefallen.
Also ich fand die Folge natürlich sehr rund.
Sehr unausgewogen.
Und ich fand sie sehr gut. Mir hat sie wirklich richtig gut gefallen. Aber wie immer einfach, jede Folge von der Lindenstraße gibt mir sehr viel.
Aber nimmt
jeder
auch sehr
viel. Aber weißt du, unterm Strich muss man einfach gucken, ob man noch lebt. Okay, Folge 6. Wie hieß sie? Ich habe mir das nicht aufgeschrieben.
Habe ich mir auch nicht aufgeschrieben.
Ach doch, der Heimkehrer oder die Heimkehrer.
Ach, stimmt,
oder so, stimmt.
Die Heimkehrer.
Featuring das teure Diätzeug aus der Drogerie, das Reißen, Bechamelsoße kotzen, alle meine Entchen. Und dem merkwürdigsten Streich der Welt.
Das Reisen oder das Reißen?
Das Reißen.
Aber wieso sprichst du das Reißen? Wieso ist da plötzlich ein Sächsischkeitsblitz in dich hineingefallen? Wieso hast du das Reißen gesagt? Ich frage dich,
ja.
Maria, ich frage dich.
Jetzt, ich möchte, dass du dich auch im weiteren Verlauf unserer gemeinsamen Zukunft daran gewöhnst, dass es nicht auf jede Frage eine Antwort gibt. Und das möchte ich hier mit dir und unseren Hörern üben.
Okay.
So, Folge 6 geht direkt los am Tisch, wo ich geschrieben habe.
Und was, da ist nämlich dann der Redenunterbrecher.
Was ist das für eine Gruppe?
Ich habe den jetzt mal kurz, Entschuldigung, ich habe den kurz nachgemacht.
Ich weiß. Aber was ist da, wer sind die?
Ja, also, am Tisch sitzt.
Tatsächlich nochmal neue Menschen, oder?
Na, wir haben den Doktor ja schon ein paar Mal gesehen. Am Tisch sitzt Dr. Dressler. Mit seiner Sekretärin,
Sprechstundenhilfe,
Sekretärin und Geliebten Elisabeth Flöter. Aber am Tisch sitzt auch noch Dresslers Sohn.
Und ihr Sohn.
Genau, ihr Sohn Carsten und Dresslers Sohn, dessen Name
Frank.
Frank, genau. Der ist auch, war mir auch nicht mehr geläufig. Also der war der Einzige am Tisch, den ich nicht mehr kannte. Aber das sind die 4, die am Tisch sitzen. Und zwar bei Dresslers zu Hause. Und Carsten und Frank sind gerade von ihrem USA-Studienaufenthalt zurückgekommen.
6 Monate. Und wie überall in der Lindenstraße, weil offensichtlich irgendein Nervengas im Trinkwasser ist, sind alle wahnsinnig angespannt und sehr konfrontativ.
Das stimmt. Das Krasse ist, in der Szene fängt es damit an, dass Ludwig, also Dr. Dressler, eine Rede hält dafür, dass die Jungs wieder da sind, was auch sowieso schon bescheuert ist, dass man bei 4 Leuten am Tisch eine Rede halten will. Aber okay, sei es drum. Ist ihm halt wichtig irgendwie.
Das ist mein Alltag mit dir, weißt du, ne?
Ist ihm halt wichtig, deswegen klopft er auch so ans Glas an. Ja, ich will ja keine Rede halten, aber ich halte mal eine.
Das ist doch süß. Denn er hat seinen Sohn 6 Monate nicht gesehen. Er freut sich einfach, dass er wieder da ist.
Genau, und dann hält er eine Rede, wie toll das ist, dass sie das gemacht haben, dass sie wieder da sind, dass aber jetzt der Ernst des Lebens anfängt und dass man sich jetzt keinen Spaß mehr leisten kann im Studium.
Ja, ja.
Und die ganze Zeit donnert ihm der mega Vorlaut, sein mega vorlauter Sohn Frank in die Kandare und sagt immer, fängt einfach mittendrin immer an zu reden und erzählt irgendeinen Scheiß.
Ja, und macht halt einen auf so Investigativjournalist irgendwie, dass er immer wieder seine Mutter ins Spiel bringt, um uns alle darauf hinzuweisen, dass er nicht einverstanden ist mit der Frau am Tisch. Hat übrigens überhaupt nichts mit Investigativjournalismus zu tun.
Das stimmt.
Ich ziehe das jetzt hier wieder zurück.
Versuch das gerade rauszuhören, was du meintest.
Nee, ich ziehe es selber wieder zurück. Ich bin ein Mensch, der seine Fehler anerkennt, sich entschuldigt und sich dann auch distanziert.
Okay, aber in welcher Phase sind wir jetzt gerade? Noch in der Anerkennungsphase oder?
Nee, ich verdränge noch.
Ah ja, okay.
Ja, und
also der Sohn ist halt nicht mal passiv-aggressiv, er ist
genau, und die waren ja irgendwie zusammen in den USA, aber haben sich offensichtlich nicht, mögen sich gar nicht. Mhm. Also so, weil der andere findet ihn auch offensichtlich ätzend, der andere Sohn, und sagt diesen fantastischen Satz, ich benutze diese Gelegenheit.
Das stimmt, da bin ich auch drüber gestolpert.
Um
Carsten
ihm zu danken.
Sagt das. Na, Carsten sagt, ich benutze diese
Gelegenheit.
Und
ich wusste nicht, dass man Gelegenheiten benutzt. Aber er tut das.
Ja, und dann der Frank, der sagt dann immer so, ja, hier Carsten, unser Vorzeigestudent, ja, der, ja, wird genau. Mal, der wird mal Medizin-Nobelpreis gewinnen.
Ist das jetzt Sarkasmus oder ist er auch wieder Frank einfach zur Hilfe geeilt?
Was? Aber er ist doch Frank.
Nee, ja, ach so, wie heißt der andere?
Carsten.
Ist der Carsten zur Hilfe geeilt? Nee,
das war sarkastisch, Maria.
Das war dann sarkastisch,
ja. Ja. Das siehst du auch vor allem an den Gesichtsausdrücken aller am Tisch, die dann so peinlich betreten und irgendwie schweigen.
Ja, da halt überhaupt niemand in der Serie schauspielern kann, ist mir das halt nicht ganz klar, was die mir alle zeigen wollen mit ihren toten Gesichtern.
Na, no, das ist doch, die spielen das doch alle Jutta in der Szene, ist doch alles verständlich. Ich habe mich gefragt, bei Carsten.
Übrigens, liebe Lindenstraße, ja, die uns ja auch schreiben und so und das auch einige von euch hören, ich habe euch total lieb, das wisst ihr, ihr seid gute Menschen, ne? Ich würde es einfach nur mal zwischendurch sagen, ich habe euch ja auch kennengelernt und ich finde euch wirklich super toll und, aber ich mag es trotzdem nicht so gerne gucken. Aber ich will einfach nur, dass ihr nicht beleidigt seid oder so.
Also was ich mich gefragt habe, ist
war das okay, Nils?
Das war okay, Maria.
Danke.
Was ich mich gefragt habe, das ist ja quasi der allererste Auftritt von Carsten Flöter in der Lindenstraße. Georg Uecker, den viele auch kennen, weil er später hier Schillerstraße zum Beispiel gemacht hat und so. In Sat.1. Und bei der Figur Carsten Flöter frage ich mich, ob die in der Serie ihr Coming-out hat. Weil da ist das jetzt natürlich in der ersten Folge noch gar kein Thema, kann ja auch nicht, weil es darum einfach gar nicht geht. Aber ich frage mich, ob die da jetzt schon wissen, dass er schwul ist oder auch, ob er es schon weiß oder ob das erst noch im Laufe der Serie thematisiert wird. Und also ich meine, wäre schon blöd, wenn sie das nicht thematisiert hätten. Deswegen. Aber ich versuche mich daran zu erinnern und ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, dass das Thema war. Deswegen bin ich darauf gespannt, wie Carsten sein Coming-out hat.
Ich nicht. Jetzt sind wir, Yoshi ist wieder da.
Ja.
Yoshi ist nach Hause gekommen, wurde aus dem DDR-Knast entlassen.
Ja.
Und erklärt jetzt seiner Frau in der Küche, während er alle Erdebeutel aus seinem Rucksack holt,
ja,
was das für ein Missverständnis war und wie es dazu kam, dass er verhaftet wurde.
Ja.
Und es ist ja ein Grund, war ja, dass sie ihn dabei beobachtet haben, wie er an jeder Station aussteigt und irgendwas am Bahnübergang rummacht.
Mhm.
Und dass sie deswegen dachten, er wäre ein Spion.
Ja.
Und dass sie deswegen dachten, dass er irgendwas in der Erde wegklaut, um die Bodenschätze der DDR auszunutzen.
Ja.
Klar. Und da versuche ich jetzt mal, ich versuche jetzt einfach mal in der Logik mich zu bewegen. Ja? Also ich würde jetzt das alles erstmal gar nicht angreifen.
Ja.
Polizei ist ja, wissen wir ja bis heute nicht, sind ja nicht unbedingt die hellsten Leuchten an der Lichterkette. Deswegen, klar, er hat die Bodenschätze der DDR geklaut. Aber dass sie ihm dann, also innerhalb dieser Logik entlassen und diese Erdesäckchen alle aber trotzdem gut beschriftet wieder mitgeben. Ja. Also ich weiß, er hat die beschriftet, aber dass sie das ihm alles einfach wieder so mitgeben, macht für mich überhaupt keinen Sinn. Da wäre ich doch, wenn ich so paranoid wäre, auf Nummer sicher gegangen, sagen, nee, die DDR-Erde, die bleibt schön bei uns.
Was ich viel krasser fand bei dieser Geschichte mit den Fopos, ist, dass er denen quasi immer, egal was die ihm vorgeworfen haben oder gesagt haben, er hat denen immer mega krass die Meinung gegeigt. Hatte überhaupt gar keine Angst zu denen, also laut seiner Erzählung.
Weil ihr Wessis halt immer denkt, dass ihr über uns Ossis steht.
Beim ersten Mal.
Das habe ich sofort gedacht.
Beim ersten Mal, als sie ihn da am Gleis irgendwie auffangen und sagen, was machen sie da, hat er gesagt, und dann haben die gesagt, sie hätten gedacht, ich will ihre Bodenschätze analysieren. Da haben die aber was zu hören gekriegt von mir, so als wenn er quasi.
Na, erstens ist ja unklar, ob er das nicht nur seiner Frau erzählt, um.
Ja, aber das fand ich super weird.
Um seine Angst das, nicht einzugestehen.
Weil die hat dann auch nicht aufgehört, die Story, weil dann. Da haben sie ihn mitgenommen.
Das ist jede Story in der Lindenstraße, hört übrigens nicht auf.
Haben ihn dann mitgenommen und dann. Ließ sich wohl diese Bodenproben-Sache nicht erhärten und dann haben gesagt, naja gut, dann machen sie halt, dann haben sie ihm irgendwas anderes vorgeworfen. Ich weiß gar nicht mehr, nicht die Bodenschätze, sondern dann wollen sie halt irgendwas anderes. Und dann hat er gesagt, und da bin ich dann richtig ausgeflippt und so. Und dann habe ich denen aber gesagt, das ist doch wohl.
Ja, aber so erzählt man doch Geschichten.
Das ist doch wohl die Höhe.
So erzählt man doch Geschichten.
Ja, aber es war irgendwie.
Muss er doch von seiner Frau, muss er doch seine Ehre bewahren.
Ich weiß nicht, ich fand es irgendwie.
War eigentlich super. Hat er Angst gehabt und hat sich nämlich Pipi in die Hose gemacht.
Ich fand es super komisch erzählt und erklärt und so. Und der ganze Monolog, die ganze Story hatte auch nur einen Grund. Die wurde nur für eine einzige Sache benötigt, für eine einzige mini kleine Sache benötigt. Nämlich, dass er so alle fünf Sätze so macht. Ja, und dann haben die zu mir gesagt, sie wollen hier Bodenproben nehmen. Da haben die aber was von mir zu hören gekriegt. Hatschi, da habe ich denen gesagt, das geht doch nicht.
Finde ich auch super gut. Niesen nachspielen, indem man einfach Hatschi sagt.
Ja, Yoshi und das schlechte Fake-Niesen habe ich diese Szene genannt.
Ich will übrigens nochmal darauf zurückkommen, dass ich finde, dass alle wahnsinnig gut schauspielen.
Ja, das ist wirklich schlimm. Der hat auch so komisch, ich finde ihn eh so ein bisschen, ich habe so ein bisschen Angst Hatschi vor dem. Der hat so fiese Augen irgendwie, guckt immer so ein bisschen manisch. Und aber sie ist ganz aufgeregt von
vielleicht
seiner
ist
Frau.
Vielleicht ist er wirklich ein Spion.
Seine Frau ist super aufgeregt wegen seiner Story. Aber er niest die ganze Zeit so fake, dass es wirklich kracht. Aber diese Fake-Erkältung, die uns als echte Erkältung wohl gelten soll, führt dazu, dass er zum Arzt muss.
Ja.
Und während Maria einschläft.
Tut mir leid, ich bin sehr müde, es ist schon nachts um zwei.
Nee, aber bevor wir beim Arzt sind.
Ja, sind wir noch bei den Beimers zu Hause.
Genau.
Wo Mutter Beimer Geräusche hört.
Ja, stimmt.
Alle hören irgendwie eine Tür, die aufgeht und so, und da war aber keiner. Und das hört ja sie und Willi.
Ja, da ist ein Fenstergeklapper oder so. Da ist schon irgendein Geräusch. Irgendwas ist da umgefallen, während sie nämlich irgendwie beim späten Abendbrot, also beziehungsweise zwei Stunden nach dem Mittagessen.
Ja, eben. Es ist schon zwei Stunden her. Und da sagt er doch nämlich zu ihr, so holst du doch immer das teure Diätzeug aus der Drogerie. Ich möchte so gerne wissen, was das teure Diätzeug aus der Drogerie ist. Persönliche Gründe.
Naja, in den 80ern, da gab es das ja nur in der Drogerie.
So Pulver und wahrscheinlich, ne?
Ja, ich glaube, so Pulver waren dann noch gar nicht so angesagt. Nee. Da gab es wahrscheinlich eher so, weiß ich auch nicht, was gab es da? Ist ja so, wie es auch früher quasi Bio nur in Reformhäusern gab.
Stimmt. Na jedenfalls hoffen und wünschen sie, dass Maria noch nach Hause kommt, weil eigentlich war jetzt der Tag, wo sie nach Hause kommen sollte.
Genau.
Und aber sie ist irgendwie noch nicht da und deswegen machen sie sich Sorgen. Und sie meint, dass wenn sie nach Hause kommt, freut sie sich erstmal. Also sie diskutieren im Prinzip darüber, wie sie damit umgehen, dass Marion ja unerlaubt ferngeblieben ist. Ja. Und Mutter Beimer ist einfach nur, ich will einfach nur, dass sie gesund nach Hause kommt und ich werde sie drücken und freue mich, dass sie wieder da ist. Und der Vater ist so, naja, aber ich möchte ihr eigentlich diese Reise nicht im Nachhinein erlauben, sondern ich will eigentlich schon sagen, so, das geht nicht und ich will hier mal ordentlich und bla bla bla. Und sie so, ja, nee. Und dann sagt er, es wird keine triumphale Heimkehr für Marion geben.
Weil sie nämlich eigentlich dachte, dass sie mit Pauken und Trompeten da empfangen wird und wieder so alle Spalier stehen,
total.
Konfetti und Posaunen.
Nee, Zirkus, ne? Na,
ja,
egal.
Macht nichts.
Auf jeden Fall ist dann die nächste Szene im Wartebereich der Praxis.
Praxis Dressler, genau.
Und Else Kling macht überall sauber, oder was? Die ist einfach immer überall.
Nö, aber auch beim Arzt, das erzählt sie ja vorher sogar irgendwo, dass sie da.
Und erzählt dann allen im Wartebereich, dass Kranksein für sie ein Zeichen von Faulheit ist. Dass sie nicht krank wird, weil sie immer arbeitet.
Ja.
Und aus irgendwelchen Gründen sitzt Eva Hamann mit bei den Patienten im Warteraum.
Eva Hamann?
Ja.
Wer ist denn Eva Hamann?
Die ist eine, die hat die gleiche Stimme, sieht genauso aus wie die von Loriot.
Ach, Evelyn Hamann.
Ah ja, sorry.
Du meinst Griese, du meinst Bertha Griese.
Keine Ahnung, habe ich noch nie gesehen. Aber sie sieht genauso aus und die hat genauso eine Stimme und redet auch genauso wie sie immer mit dieser, das fand ich ja bei Evelyn Hamann immer toll, diese leicht tote Stimme.
Ja, das hat Bertha Griese auf jeden Fall.
Und dann geht es halt darum, dass alle so ein bisschen auch Frau Kling auf so eine gesunde Art auch einfach hassen und ihr das auch sagen. Ja, was wollen sie denn jetzt schon wieder? Jetzt hören sie doch mal auf. Und dann der Alte auch sagt, ja, wenn die nicht rummoppern kann, dann ist sie doch nicht und so, ne?
Hatschi, sagt er dann noch, damit wir wissen, dass.
Das war jedes zweite Wort, weil wir haben das noch. Warte mal, ist der jetzt erkältet? Also, das ist wirklich echt richtig gut. Und sehr gut fand ich da das Schild an der Wand: Rauchen erdrückt.
Das war, das hatte ich als Aufkleber damals.
Ah ja.
Das war von der, ich weiß gar nicht, ob das von der Krankenkasse oder so, oder von irgendeinem, aber es war so ein riesen Postermotiv, wo so ein Typ im Aschenbecher zerdrückt wird. Ja,
das kenne ich sogar auch noch.
Das Rauchen erdrückt. Und das andere Motiv war.
Aber weißt du, woher ich das kenne? Nee. Haben wir das nicht letztens zusammen in einer Ausstellung gesehen, im Museum?
Ja, das haben wir gesehen im Museum für Kommunikation.
Daher kannte ich das, deswegen kam mir das so bekannt
genau,
vor.
Das, ja.
Da hast du mir auch schon erzählt, dass du das kanntest.
Genau, es gab das und das andere hieß Sei keine Flasche oder so und da war so ein Typ, der hinter so einer grünen Glasflasche sitzt und guckt.
Ja.
Gegen Alkohol und gegen Rauchen. Das waren die zwei Sticker, hatte ich auch tausendmal überall geklebt.
Und da erzählt Else Kling unserem Willi, dass Marion nach Hause gekommen ist.
Ja.
Und dass sie unten im Auto sitzt und rummacht mit dem Ausländer.
Genau. Mit dem schwarzhaarigen Ausländer.
Ja.
Und daraufhin springt Hans sofort auf und will gucken, wo Marion ist.
Ja. Und verpasst dadurch seinen Termin. Und Frau Vögler,
wie heißt sie? Frau Flöter.
Flöter wundert sich, weil er hatte doch so Knieschmerzen, dass er kaum auftreten
aber
konnte.
Aber das ist so geil. Das ist ja auch das kleinste Wartezimmer der Welt. Die sitzen sich ja quasi am Schoß, die Leute.
Es ist einfach, ich glaube ja, dass der Macher der Lindenstraße. Wer war
der das? Geißendorf.
Ja. Dass der so eine Kafka-Sache uns da, dass der so eine Wohnzimmer, der Käfer-Geschichte uns da irgendwie reinschieben wollte und das aber verkleidet hat als Vorabendprogramm.
Kann man, ist vielleicht gar nicht so falsch. Dieses Subversive hat der auf jeden Fall, sowas Subversives.
Weil ich fand das wirklich, also wenn ihr die sozusagen diese Bedrängung des kleinbürgerlichen Lebens, also das kommt bei mir so an. Ich muss ja sagen, dass ich, also es gibt eine sehr große Emotion, wenn ich die gucke, und zwar Langeweile, aber auch gepaart mit so einem wahnsinnigen Unwohlsein.
Ja.
Also was ihr nicht wisst, ich schiebe dieses Gucken alle 5 Wochen so dermaßen immer bis zum allerletzten. Also in wenigen Stunden erscheint diese Folge. Und ich kann immer nicht, wir könnten wir auch noch morgen. Weil ich quäle mich da echt so durch. Ich finde es einfach schrecklich.
Ja, er hatte, aber da ist sicherlich was dran. Ich glaube schon, dass er ein bisschen auch dieses kleinbürgerliche Leben so ein bisschen sezieren wollte. Ein bisschen
aber auch mit so wortwörtlich, das einfach wirklich klein macht. Und alles ist eng und beengt, weil die Sichtweisen der Menschen da sind beengt.
Ja.
Ihre Perspektive ist beengt. Alles, ihr ganzes Leben ist einfach klein. Das ist ja genau das, was Henny oder wie die heißt, stört.
Genau.
Und aber sie ist ja eigentlich die kleinste von allen.
Ja.
Es ist einfach.
Auf jeden Fall in diesem im kleinsten Wartezimmer aller Zeiten, wo die Leute sich am Schuss sitzen, sitzen Griese und ihre Mutter, Frau Nolte ist es, glaube ich. Dann der Yoshi. Und Maria guckt gerade aus dem Fenster, als hätte sie irgendwie einen anderen Hund.
Ich überlege mit.
Achso. Und Yoshi und Hans Beimer ist gerade rausgelaufen. Das sind die Leute, die da im Wartezimmer sitzen. Und dann guckt Frau Flöter, macht die Tür auf zum Wartezimmer, guckt die Leute an und sagt, Herr Beimer?
Ja.
Der halt einfach nicht mehr da sitzt auf dem einen freien Platz. Ja,
aber
was man halt auch
einfach,
sofort sieht.
Sie macht ihren Job. Sie arbeitet einfach nach Protokoll. Sie lässt sich nachher nichts vorwerfen, Nils.
Ja, ich habe sie gerufen.
Ja, ich habe sie gerufen.
Und dann sagen die Leute vor allem, nee, der ist gerade raus.
Aber der wollte doch unbedingt diesen Termin, weil er wegen seinem Knie nicht mehr auftreten kann. Es kommt halt drauf an, aus welchem Grund man laufen muss.
Na, genau, das sagt dann Yoshi.
Ja. Und dann geht er auf die Straße und da sehen wir, wie sich Marion mit dem, also und
Vasili?
Es ist noch eine Stufe unter totes Gesicht, offensichtlich zum Zombie verwandelt hat in Griechenland, sich so super merkwürdig von dem verabschiedet.
Ja.
Das ist wahrscheinlich was du weißt, warum.
Weil nee, ich weiß es aber nicht. Da frage ich mich, was da passiert. Ich kann mich natürlich auch nicht mehr daran erinnern. Aber was uns erzählt wird, ist, der Urlaub ist richtig kacke gelaufen.
Naja, es muss ja irgendwas, aber irgendwie offensichtlich nicht so, dass sie ihn hasst oder so. Also, weil sie saßen ja wohl jetzt eine Weile in dem Auto. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht irgendwie irgendwas mit Sex war.
Ja.
Dass es irgendwie nicht gut gelaufen ist, dass sie nicht oder er nicht oder sie hat Nein gesagt oder sie haben es dann doch ohne Pille oder sie ist jetzt schwanger oder er hat irgendwas.
Ja, irgendeine Ambivalenz. Aber
eben keine von diesen, dass sie jetzt sich mit Pocken und Trompeten getrennt haben, weil sie haben wohl noch eine Weile im Auto rumgemacht.
Ja, aber es ist irgendwie trotzdem, sie verabschiedet sich sehr, sehr unterkühlt von ihm, sehr abwesend irgendwie. Also,
ich habe eine Sache, die mir gefällt.
Oh, was denn?
Mir gefällt, und das machen die ab und zu, aber hier in der Szene besonders stark, sie ist da mit Vasili, dreht sich um, nächste Szene ist dann sie und Willi und die gehen dann rein, während die Joggingfamilie rauskommt und dann kommt von rechts Frank rein und kotzt Bechamelsoße. Und das ist so quasi, dass wir diese ganzen, die Welten, die im Moment nicht miteinander verbunden sind, da so in dieser einen Szene sehen, fand ich gut.
Ich fand übrigens
vor allen Dingen nach den restlichen anderen wirklich, wirklich schlechten Schnitten.
Es war übrigens wahnsinnig rührend, finde ich, weil Marion dann nach Hause geht, so mit hängenden Schultern und Hans kommt ihr entgegengelaufen, er nimmt sie einfach sofort in den Arm, all sein.
Ich und werde freut ihr, sich total, genau.
Ich werde ihr keinen Triumph geben, sie wird richtig was zu hören zu kriegen, ist alles vergessen, weil er einfach nur happy ist, dass sie wieder da ist und dass er sie wieder in den Arm nehmen
und
kann.
Und ich kann aus erster Hand erzählen aus zweiten Augen, dass das etwas ist, was du als Papa sehr gut nachvollziehen kannst.
Ach, ja.
Dass man einfach vor allen Dingen an allererster Stelle seine Kinder lieb hat. Egal, was die für Quatsch machen.
Genau. Und das fand ich sehr rührend.
Ich kann halt diese Emotion nicht raufbeschwören. Ich habe diese Liebe nicht.
Raufbeschwören.
Ich hatte mal einen Wellensittich.
Ja.
Ich war sehr froh, wenn er leise war.
Und du hattest eine Katze, die du dann deinen Eltern gegeben hast.
Genau. Die habe ich irgendwann bei meinen Eltern gelassen. Und ich reise viel allein.
Aber du bist auch sehr froh, wenn ich zum Beispiel wiederkomme. Dann freust du dich auch total und dann bist du auch ganz happy.
Das stimmt.
Also insofern ist
auch. Ich halte es ja ehrlicherweise ganz unsarkastisch kaum einen Tag aus ohne dich.
Wiedersehensfreude ist dir auch nicht fremd.
Das stimmt.
Naja, auf jeden Fall nimmt er dann Marion in den Arm. Dann gibt es eben so eine Plansequenz, die tatsächlich ganz schön gemacht ist, weil sie gehen in das Haus, in dieses Haupthaus, ich vergesse immer, welche Hausnummer es ist, Lindenstraße 7 oder so, wo die alle wohnen, so die Klingen und Beimer und wie sie alle heißen. Also sie gehen in dieses Haus rein, Hans und Marion, dann kommen die Schildknechts raus und zwar auch ganz schön, alle vier. Der Vater läuft sogar auch mit, alle vier gehen jetzt joggen als Familie irgendwie in so total beknackten Joggingklamotten. Vorweg natürlich Tanja und Henny, die beiden motivierten Frauen. Der Vater, Franz, so ein bisschen hinterher so und dann ganz hinten das Schokoladenmädchen, den Namen ich immer vergesse.
So schade, dass wir ihren Namen nicht kennen eigentlich. Na,
die ist so die Letzte und denkt so, ja komm, lass die mal laufen. Und wir fahren mit der Kamera mit der laufenden Familie mit, lassen sie irgendwann aus dem Bild gehen, denn dann kommt plötzlich Frank torkelnd ins Bild und also wir haben uns ja gerade eben über Blond Robert Smith und schlecht besoffen spielen lustig gemacht, aber hier hat Blond Robert Smith ihren Meister gefunden.
Absolut. Also die haben alle einen sehr guten Kurs belegt damals, wie man betrunken spielt.
Weil nämlich, was wir erstmal glauben sollen, es wird sich ja später herausstellen, dass es ganz anders ist und vielleicht ist das genau das Krankheitsbild, ich glaube es aber nicht, ist Frank so nach Silvester super stram, verkatert, irgendwie kommt er irgendwie morgens in der Lindenstraße wieder an, hat richtig durchgefeiert, hat richtig einen drauf gemacht und so torkelt da über die Straße und kotzt, wie du so schön sagst, Bechamelsoße.
Bechamel? Ja. Sagt man nicht Bechamel?
Ich sag mal Bechamelsoße.
Ah ja, ich weiß es auch ehrlich gesagt nicht.
Und also er kotzt auf jeden Fall irgendwas, was so aussieht. Vor allem auch so voll wenig. Es ist so
ja, auch nur so ein weirdes Blob, Kotzen. Ja, halt genau. Alles, was er im Mund hat.
Ja, genau. Ja. Den Rest aus Versehen schon runtergeschluckt hat. Ja. Besoffen. Und spuckt dann da so ein bisschen so einen kleinen Schwall Soße auf die Straße und bricht dann zusammen im Hauseingang und dann kommt, ich glaube, das ist der alte Griese. Der alte Griese kommt, der ja auch das Bütchen auf der Lindenstraße betreibt und sieht den Jungen und bringt ihn erstmal ins Haus, rettet ihn sozusagen und bringt ihn zu Dressler.
Genau. Und da haben sie halt wenig Mitleid mit ihm, weil sie denken, er ist einfach nur betrunken.
Genau. So, wir sind wieder bei den Beimers.
Und ich habe jetzt hier eine kontroverse Aussage.
Okay.
Über die letzten Folgen.
Ja.
Also ich habe ja jetzt erst 6 Folgen gesehen.
Ja.
Und vielleicht liegt es auch daran, wie jetzt wer da welchen Fokus auf sich hatte.
Ja.
Aber ich habe sehr tiefer gehendere Gefühle des Hasses für Marion als für Else Kling.
Ist das so?
Ja.
Naja, wirklich?
Ja, die geht mir so hart auf die Ketten.
Aber die ist einfach nur so ein blöder Teenager.
Ich hasse die so dermaßen. Dieses ständige leere Gesicht und dieses immer nicht einmal mit einem Satz nett sein können.
Aber du hast mir gesagt, dass du in der Pubertät genauso warst.
Nee, ich war schon auch mal nett zwischendurch. Und ich hatte vor allen Dingen überhaupt irgendwelche Emotionen.
Ja.
Und ich habe auch nicht gesagt, wenn jemand irgendwie sowas zu mir gesagt hat wie, willst du auch ein Glas? Ja, was denn? Gehört dir jetzt mein ganzes Leben oder was? Die geht mir so hart auf die Ketten, was sie alles aufregt. Ich meine, wir kommen gleich noch zu meinem absoluten Höhepunkt an, was für sie wirklich der Moment ist. Das ist ja wie das, was Hitler gemacht hat. Marion, musst du noch ins Bad? Ja, was denn? Willst du mich jetzt für immer überwachen oder was? Ich zieh aus! Okay, Marion, sehr gut reagiert. Dein Vater möchte mit dir reden.
Ich finde die, ich habe gar keine so starken Emotionen für die, die geht mir auch ein bisschen auf den Sack, aber ich denke immer, nachher ist halt einfach ein blöder Teenager.
Aber, also wir haben ja hier einen Teenager zu Hause und wir waren bei den Teenager, also so ist ja kein Teenager.
Ja, aber sie ist ja halt einfach so wirklich dieser totale Klischee-Teenager, der sich so null unter Kontrolle hat.
Aber das ist so eindimensional, das macht mich echt fertig.
Ja, gut.
Ist ja auch egal. Also ich meine, sie ist jetzt gerade ohne Erlaubnis einfach 2 Wochen nach Griechenland gefahren mit einem Jungen. Und ihre Eltern sind trotzdem lieb zu ihr und sie weigert sich einfach nur ein Wort zu erzählen. Und auf wirklich krass verständliche und auch für eine 17-jährige Nachfrage der Eltern, wie denn der Urlaub war, auf wirklich nette Art und Weise, macht sie einen auf, aha, wir sind jetzt hier bei der Stasi oder was?
Ja, sie hat halt da ihren Meltdown, sie tickt da volle Kanne aus und
Und was macht sie dann? Typische Teenager-Übersprungshandlung? Geht in ihr Zimmer, setzt sie an den Schreibtisch und spielt Blockflöte. Ciao.
Das stimmt, das fand ich auch ganz schön, dass sie da, aber was ja noch viel schöner ist, vorher, sie sitzen alle beim Abendbrottisch, also die ganze Familie Beimer, endlich mal wieder vereint, auch Benny, auch Klausi, Marion, Helga und Hans und dann, wie gesagt, fragen sie was und Marion so, wollt ihr alles wissen, lasst mich doch einfach mal in Ruhe, rastet aus und verschwindet dramamäßig vom Abendbrottisch und dann ist kurze Stille und in diesem Moment denkt Klaus, der kleine Klausi, ach, die Stille breche ich und fängt einfach mitten aus dem Nichts random an, alle meine Entchen zu singen.
Ja. Ich habe ihn nur zu stehen, sogar die kleinen Kinder sind Psychopathen.
Er singt einfach.
Ist einfach so eine unangenehme Stille. Alle meine Entchen und alle so gucken, aber es ist, ach.
Und ich habe wirklich nicht kapiert, warum er das gemacht hat.
Und
hat
die Kinder aus dem Waisenhaus durften auch übrigens nicht mit am Tisch essen.
Das stimmt. Ja, die saßen am Extratisch.
Ja, am Waisenhaustisch. Das ist der, du hast keine Elterntisch.
Aber ich habe mich gefragt, ob, die waren irgendwie gar nicht da, ne? Die sind vielleicht auch wieder weg, vielleicht sind die wieder in der Pflegefamilie oder so.
Ja, ich glaube, er hat ja gesagt, dass die Neuer wieder ins Heim mussten . Und das ist ja jetzt schon eine Woche danach.
Ja, auf jeden Fall, das ist irgendwie so random, wie Klausi dann da anfängt, dieses Alle meine Entchen. Und er hört dann auch so damit auf, als wenn er jetzt erwartet, dass die zu ihm sagen, das hast du aber schön gesungen. Also ich weiß nicht, ob die Idee ist, dass er das gerade gelernt hat und jetzt zum ersten Mal einfach zeigen will.
Ich glaube, was wir hier einfach sehen, ist so ein Moment, wo so ein Kind bricht, weil einfach alle Menschen in seiner Familie sich auf so eine Art und Weise so dermaßen psychopathisch verhalten. Alle haben leere Gesichter, keiner reagiert, wie gesunder Menschenverstand es vorgibt. Und Klausi versucht jetzt einfach nur mit irgendwelchen Übersprungshandlungen und fängt einfach an zu singen und malt sich eigene Menschen und imaginäre Freunde aus, um irgendwie weiterzuleben.
Ja. Übrigens, ist mir in letzter Zeit oft irgendwie auf Instagram und so begegnet, der Darsteller des Klausi, Moritz A. Sachs, der hat ja auch bei Let's Dance vor ein paar Jahren mitgemacht und so und der hat jetzt innerhalb von einem Jahr oder so ultra krass abgenommen, der hat irgendwie 40 Kilo abgenommen oder so durch Sport und durch Ernährungsumstellung und so und hat das wohl auch und dokumentiert das in einem Blog oder hat das in einem Blog dokumentiert, das heißt glaube ich, wo ist der Moritz
moritz.de oder wo ist Moritz oder irgendwie so, weil er halt jetzt nur noch zur Hälfte existiert, körperlich. Aber das finde ich irgendwie ganz schön. Das ist, irgendwie die Bilder sind ganz gut und er hat da echt krass dran gearbeitet und so und das ist sehr beeindruckend. Und das wollte ich mir jetzt auch mal in Ruhe durchlesen, wie er das gemacht hat.
Haben wir bei dir als erstklassige Zuckersüchtige, können wir vielleicht noch was lernen.
Absolut. So, aber als er noch so klein war, fängt er auf jeden Fall plötzlich mitten aus dem Nichts an, alle meine Indien zu singen. Und ich hatte es wirklich einfach nicht kapiert. Ich habe wirklich gedacht, er hätte es einfach gelernt und naja, wie auch immer.
Wir sind dann jedenfalls wieder beim Arzt.
Ah ja, stimmt. Ach so, stimmt, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben.
Ja, aber irgendwie stellt sich dann am Ende der Sprechstunde oder am Ende des Tages irgendwie raus, dass mit Frank, das kann ja doch nicht nur ein Kater sein, weil der sieht wirklich schlecht aus. Na. Wir hatten ja gleich schon so eine Vermutung.
Na.
Und sein Vater misst dann auch nochmal seinen Puls und hört ihn ab und so, und dann stellt sich raus, dass der irgendwie so Herzrhythmusstörungen hat.
Na.
Und dass er ihn deswegen nochmal in Ruhe untersuchen muss.
Genau.
Und dann klingelt aber sein Telefon und da ist jemand dran und er sagt, du bist ja pünktlich wie die Uhr. Ja. Und ich bin aufmachbar wie eine Schublade oder was?
Aufmachbar.
Ja, was ist denn das? Man sagt doch pünktlich wie die Maurer oder so, aber doch nicht pünktlich wie das Gerät, was die Zeit anzeigt. Was ist denn hier? Das ist wirklich, ich sage nur unabsehbare Wendung.
Aber das ist interessant, weil er nämlich dann, als dieser Typ anruft, die Tür zumacht.
Ja, und Frau Flöter findet es ganz
gut. Und Frau Flöter sagt nämlich zu ihm, da ist Professor sowieso am Telefon. Er sagt, ah ja, alles klar. Und dann macht er die Tür zu, um mit dem zu telefonieren. Und ich glaube, weil der Typ irgendwie so Herzspezialist ist oder so, und er mit ihm besprechen will, was wohl mit Frank los ist, aber er nicht will, dass Olle Ihmchen das mithört.
Aber der ruft doch an. Als Frank gerade erst rausfindet, dass mit Frank was nicht stimmt.
Naja, das glaube ich ein bisschen später.
Okay, naja, wie auch immer. Auf jeden Fall hat sie die lauteste Schreibmaschine der Welt. Und da kann Frank sich immer schön daneben legen und ein bisschen ausruhen, während sie mit einem Hammer auf Metall haut.
Das ist ja so eine elektrische Schreibmaschine, die waren dann einfach wahnsinnig laut.
Ja. Jetzt kommt meine absolute Lieblingsszene, ich sag mal so, seit Beginn der Filmgeschichte. Und zwar passiert ein absolut unglaublicher Streich und ich bin froh, dass niemand gestorben ist und dass kein Krieg ausgelöst wurde, weil es war wirklich relativ nah dran.
Ja.
Und zwar passiert Folgendes. Marion setzt sich auf ihr Bett und es geht, Achtung, griechische Musik los.
Ja.
Und zu Recht legt sie dann das ganze Haus in Schutt und Asche, will ausziehen.
Ja.
Und Willi enterbt seinen Sohn, weil er das gemacht hat. Und ich dachte die ganze Zeit, erstens, was ist das für ein merkwürdiger Streich? Und pass auf. Und dann machen wir das so, wenn die sich dann auf ihr Bett setzt, geht Musik los. Leute, ihr flippt aus! Also ich meine, in dem Alter hat man doch Sachen gemacht, wo es furzt oder stinkt oder kurz weht und man
Stroh schreit. Ja, aber griechische Musik.
Ja, aber also... Sie setzt sich auf ihr Bett und griechische Musik geht los. Also erstmal, wenn ich sowas mir passieren würde, als Bestreichte, so sagt man das, ich fände es voll geil. Ja. Ist doch bitte, was ist das für eine geile irgendwie Technik oder Mechanik?
Das stimmt, krass,
dass jemand
aufwendiger
irgendwas
Prank
macht. Ja, aber auch ein, was ist das für ein lahmer Prank? Da setzt sich jemand hin, dann geht Musik los.
Ja, aber griechische Musik.
Ich verstehe, was für eine Musik das ist.
Das ist doch ein Diss, das funktioniert doch ganz gut. Das ist doch, und es wirkt ja auch. Es passiert
aber
genau das.
Aber findest du nicht, dass die komplette Familie leicht überreagiert?
Nee, aber erst lachen sie ja alle.
Also es lachen ja nur die Eltern.
Ja, das finden sie sehr witzig. Ja, die beiden Jungs auch. Marion halt nicht. Aber eigentlich finden sie es halt, aber das fand ich.
Aber
fand
der
das,
Vater ist dann auch so wütend.
Ich fand das
geworden.
Komisch, weil ich hatte nämlich eigentlich gedacht, dass alle lachen und dass dann Marion irgendwann auch mit einstimmt, weil sie merkt, okay,
nee,
ich muss jetzt
aber
mal,
sie zieht aus.
Ich muss jetzt mal loslassen, es ist wirklich albern, was ich hier veranstalte.
Ja, aber Willi ist ja am Ende auch so sauer und will dann und schreit dann seinen Sohn an, dass er in sein Zimmer gehen soll, dass er später noch mit ihm darüber redet.
Ja, weil er will es, glaube ich, vor Marion so ein bisschen sagen, so, ja, das bleibt nicht ungestraft, um also, sie so ein bisschen zu beruhigen. Aber
und Marion, die alte gemeine
Emo-Tochter. Schnitte,
ja. Flippt völlig aus und droht mit Auszug und wie die auch redet mit ihren Eltern.
Ja, das stimmt.
Also das ist also...
Und dann geht sie ins Bad, schließt ab und setzt sich dann so bockig aufs Klo.
Ja. Genau. So. Während Mutter bei mal ganz hektisch alle 2 Sekunden nochmal die Türklinke probiert, ob wirklich zugeschlossen ist. Ich war auch nicht ganz sicher zwischendurch. Ich war froh, dass sie nochmal probiert hat. Ja, also es ist eine insgesamt etwas übertrieben emotionale Situation wegen Musik, die losgeht, weil sich jemand auf eine Matratze setzt.
Das stimmt. Das stimmt. Dann gibt es noch eine kurze Szene von Carsten mit seiner Mutter, wie sie beim Abendessen sitzen und Carsten zu ihr sagt irgendwie so, ich glaube, der Dressler nutzt dich nur aus.
Na, vor allen Dingen sagt er ihr erstmal, das hast du doch gar nicht nötig, du hast doch genug Geld.
Ja.
Wo ich dachte, okay, cool.
Was ich an der Szene am interessantesten fand, deswegen habe ich dann auch inhaltlich, glaube ich, irgendwann nicht mehr so richtig aufgepasst, dass die so grünen Salat gegessen haben.
Ja.
Das ist so krass 80er, nur grüne Salatblätter, ja. Das war früher ein Salat.
Weißt du, was ich daran, dabei gedacht habe?
Mit so ein bisschen Livio dran. Oder
was,
so.
Was ich dabei gedacht habe, wir hatten auch immer so grünen Salat mit einer Zitronenzuckersoße.
Ja.
Kennst du das?
Nee, also mit Zitronensoße, aber nicht mit Zitronenzucker.
Da ist so ein bisschen Zucker drin, dass es nicht nur sauer ist, sondern so süß-sauer.
Ja.
Das muss meine Mutter mal für uns machen. Das gab es bei mir immer. Ich immer diesen eine Schüssel von so einem Salat dazu.
Ich kenne das so mit so Livio-Öl und dann so ein bisschen Essig dran. Und ich glaube, manchmal war da sogar noch so Schnittlauch reingeschnitten.
Aber ja, nee, wir hatten immer nur diesen, genau, so Eisbergmäßig irgendwie.
Ja, aber das ist ja gar kein Eisberg, das sind so diese großen, diese großen grünen Salatblätter. Aber das war früher, war das einfach immer Salat. Es gab gar keinen anderen Salat.
Stimmt.
Das ist so lustig, da habe ich mich so voll dran erinnert.
Das war krass lustig.
Ja.
Es ist super, super traurig, dass wir jetzt, oh, warte mal, was war der Cliffhanger?
Ja, dann, naja, auf jeden Fall, dann essen sie Salat.
Ich habe hier nichts mehr zu stehen, ich habe aufgegeben.
Und sagt irgendwie, pass auf, dass er dich nicht ausnutzt. Und dann sind wir noch bei den Beimers am Schluss. In der letzten Szene, Hans und Helga reden über Marion und
ach, nachts.
Genau. Hans steht mitten in der Nacht auf und sagt, ach, ich kann nicht schlafen, dann kann ich jetzt auch hier.
Ey, dann kann ich auch unsere Kontoauszüge abheften. Genau, abheften. Das ist 2 Wochen überfällig.
Genau. Und dann sagt sie, du spinnst doch und so. Und er sagt so, nein, wieso spinne ich denn? Das geht doch nicht hier. Wir lassen uns auf der Nase rumtanzen. Und der Cliffhanger ist dann so super lame, weil er sagt dann irgendwie so, ich werde schon rausfinden, was sie in Griechenland gemacht hat oder so.
Keine Ahnung.
Irgendwie so ist der Cliff, also sowas, wo man sagt so, ja, okay.
Ja, naja.
Mega gar nicht spannend.
Aber bis jetzt hatten wir fast immer so eine Cliffhanger.
Nee, das stimmt nicht. Wir hatten schon deutlich bessere Cliffhanger.
Marion, als ich hoffe, du hast morgen etwas Zeit für mich. Schnitt weg. Wird Marion morgen Zeit für ihren Vater haben?
Ja gut, das war auch kein guter. Anscheinend sind die Marion-Hans-Cliffhanger immer die schlechten.
Ja, Marion ist einfach ein Zombie.
Naja, das war auf jeden Fall die 6. Folge.
Jetzt habe ich 5 Wochen Ruhe.
Und jetzt ist natürlich die Frage.
Ich komme aus den USA einfach nicht wieder zurück.
Jetzt ist natürlich die Frage, nach 6 Folgen Lindenstraße, sind wir langsam schon auf einem Terrain, wo du sagst, ja, ich kann so ein bisschen nachvollziehen, warum du, lieber Nils, den ich sehr schätze und auch nie hassen werde, nur weil er mich dazu zwingt, irgendeine Serie zu gucken, die ich nicht mag. Wir kommen jetzt langsam in eine Gegend, wo ich sagen muss, du hast wahrscheinlich recht, wenn du sagst, dass das eine der besten Serien ist, die jemals gemacht wurden.
Ist das eine Frage?
Ja. Bist du da schon langsam?
Was glaubst du?
Ich will dir jedes Mal die Chance geben, uns hier mit reinzuholen in deine Emotionswelt, ob sich da was getan hat.
Also ich sag mal so, ich sag mal was Positives.
Du hast heute sogar schon einmal was Positives gesagt.
Stimmt. Ja. Aber ich bin.
Diese Plansequenz.
Ich bin in Gönnerlaune. Wir haben wieder für 2 Folgen weniger gebraucht als für einen Film.
Ja.
Das war gut.
Ja.
Und ich habe überlegt, ob ich jemals in so einer 4er-Familiengruppe joggen gehen würde.
Ja.
Sehr merkwürdig, aber irgendwie auch interessant.
Das stimmt.
Und ich hoffe, ich habe dieses Jahr Silvester so viel Spaß wie Sigi und Elfi beim Tanzen.
Du willst mit mir einen großen Erklärungstanz dieses Jahr an Silvester machen?
Juhu! Nee, den großen Orga-Tanz.
Hey Maria, hast du schon die Heizkosten überwiesen?
Yeah!
Warte, ich muss noch das Bad putzen. Ja.
Übrigens, schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn ich die Heizkosten überweise.
Oh, die feine Frau, das Beispiel hat mir nicht gefallen.
Die feine Frau, moderne Sprache, 21. Jahrhundert.
Okay, das heißt also, wir werden noch ein bisschen weiter Lindenstraße gucken können, um dich zu überzeugen. Wir müssen so langsam irgendwann auch mal von dieser Chronologie, glaube ich, runter. Das wird dann aber irgendwie komplizierter, wenn ich einfach die besten Folgen aussuche, weil ich weiß, es gibt so viele gute Folgen. Ich weiß da gar nicht, wie ich die aussuchen soll. Da ist mir noch kein richtiger Modus operandi klar.
Wenn ihr da eine Idee zu habt oder auch Wünsche, wie wir Lindenstraße weitergucken, schreibt uns auf Twitter mit dem Hashtag WIMAF oder schreibt uns eine E-Mail an wimaf@polatis.de, weil ich finde, können doch die Hörer entscheiden, oder?
Das stimmt. Aber da die Hörer ja schlau sind und die dieses Format lieben, wollen ja, dass es so lange wie möglich läuft. Deswegen schreiben sie einfach alle chronologisch. Weil dann läuft es für immer.
Bis dass der Tod uns scheidet.
Nee, bis du endlich einsiehst, wie gut diese Serie ist.
Aber das geht halt nicht.
doch, das geht.
Bis dir Zwiebeln schmecken.
Also ich fange ja langsam an, Zwiebeln zu essen.
Okay, Leute. Ich würde ja sagen, schön, dass ihr da wart. Aber mir wäre es ehrlich gesagt lieber, wenn keiner von euch das hören würde, damit die Hörerzahlen jetzt beweisen würden, dass wir den Quatsch hier nicht machen müssen.
Ich glaube, diesen Gefallen kann dir niemand tun.
Und mit diesen Worten verbleibe ich in Trauer, eure Maria.
Bis zum nächsten Mal hier bei WIMAF. Wir freuen uns auf euch. Und ich freue mich jetzt auf einen schönen Feierabend mit dir, Maria.
Ciao.
Ciao.
Wiedersehen macht Freude. Wie,
wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie, w